Was bewirkt der Heilige Geist in Johannes dem Täufer? Diese Frage beschäftigt uns im heutigen Katechismus. Zudem grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir hören in dieser Sendung eine Katechese von Claudia Spärlich, der Berliner Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch-Logisch. Der Punkt 141 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche fragt, was bewirkt der Heilige Geist in Johannes dem Täufer? Und gibt zur Antwort, der Geist erfüllt Johannes den Täufer, den letzten Propheten des Alten Testaments. Der Geist erfüllt Johannes den Täufer, den letzten Propheten des Alten Testaments. Von ihm getrieben wird Johannes gesandt, um das Volk für den Herrn bereit zu machen, so wörtlich in Lukas 1. Vom Geist getrieben wird Johannes gesandt, um, Zitat, das Volk für den Herrn bereit zu machen und das Kommen Christi, des Sohnes Gottes, anzukündigen. Denjenigen nämlich, auf den er den Geist herabkommen sah, auf dem er bleibt, der mit dem Heiligen Geist tauft. Was bewirkt der Heilige Geist in Johannes dem Täufer? Hören Sie dazu eine Katechese der Berliner Übersetzerin, Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Spärlich.
Lukas beginnt sein Evangelium mit dem Bericht über ein betagtes, kinderloses Ehepaar, den Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth. Während seines priesterlichen Dienstes im Tempel erscheint dem Zacharias ein Engel. Lukas schreibt, als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Der Gottesbote mit Namen Gabriel, Gott ist meine Stärke, kommt zu einem als fromm und gerecht vorgestellten Mann, einem Mann, der seine unfruchtbare Frau nicht verlassen hat, obwohl das nach dem Gesetz und den sozialen Gepflogenheiten möglich gewesen wäre, sondern mit ihr gemeinsam alt geworden ist, und verkündet eine wunderbare, weil eigentlich biologisch nicht mehr mögliche Schwangerschaft. Zacharias meldet verständliche Zweifel an. Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte 5 Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Das betagte Paar findet zu einer neuen Verliebtheit und die hat Folgen. Elisabeth erlebt ihre Schwangerschaft als Hilfe und befreiende Gnade. Sie reagiert darauf, indem sie sich zurückzieht, vermutlich nicht aus Menschenfurcht, sondern aus dem Bedürfnis, viel Zeit mit Gott zu verbringen. Sie spürt, dass Gott sie gnädig anschaut und weiß, dass der verheißene Name ihres Kindes Johanan ist, das heißt, Gott ist Gnade. Schon ist Elisabeths Schwangerschaft deutlich sicht- und fühlbar und trotz ihrer Zurückgezogenheit mit Sicherheit auch Gesprächsstoff in der Gegend, da sucht der Engel ihre junge Verwandte Maria auf und kündet auch ihr, dass sie Mutter werden soll. Mutter des Messias, über den der Engel sagt, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Die Jungfrau Maria stellt die Autorität und Wahrhaftigkeit des Boten nicht in Frage. Sie fragt nur nach dem Wie. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Der Frau, die eigentlich noch nicht schwanger werden kann, wird genau dies zugesagt und erklärt am Beispiel der Frau, die eigentlich nicht mehr schwanger werden konnte. Elisabeth wird zugesagt, dass ihr Kind von Anfang an geisterfüllt sein wird. Maria wird ein Kind zugesagt, das durch den Heiligen Geist gezeugt wird. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Bei dieser ersten Begegnung ist Johannes bereits so weit entwickelt, dass er sich lebhaft bewegt, fühlt, hört und eindeutig als menschliches Baby erkennbar wäre, wenn man schon Ultraschallbilder hätte. Da Maria einige Tage nach Beginn ihrer Schwangerschaft aufgebrochen ist und von Nazareth ins judäische Bergland wohl etwa 5 Tage unterwegs war, ist Jesus bei dieser Begegnung in seiner Menschennatur ein sandkorngroßes Embryo, das noch lange keine ausgebildeten Nervenbahnen hat, geschweige denn sich selbstständig bewegen kann. Hier geschieht das vom Geist bewirkte Wunder. Johannes spürt, dass etwas überwältigend Gutes, Schönes, Frohmachendes da ist. Elisabeth weiß intuitiv, dass diese Kindsbewegung einen besonderen Grund hat. Und welcher das ist? Sie weiß es durch den Geist Gottes und wird von ihm zu ihrem Gruß begeistert. Maria antwortet spontan mit dem wundervollen Preislied, dem Magnificat, und auch dies ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir sehen hier, wie die göttliche Begeisterung sich fortpflanzt. Von dem nach menschlichem Ermessen noch winzigen Gottessohn geht der Geist aus, teilt sich dem mit, der gleich ihm noch ungeboren ist, über diesen der Mutter, die die begeisterte Bewegung des Kindes spürt, und über diese den Kreis schließend der Mutter des Herrn. Lukas fährt fort. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Maria bleibt also wohl bis zur Niederkunft der Elisabeth. Dass sie ganz kurz vor dem großen Tag nach Hause ging, ist absurd. Auch wenn die Bibel nichts darüber sagt, wie Maria bei der Geburt des kleinen Verwandten assistiert hat, dürfen wir wohl davon ausgehen. Auch beim Fest der Beschneidung ist Maria vermutlich dabei. Nun soll das Kind einen Namen bekommen. Zacharias ist immer noch stumm. Die Verwandten rechnen damit, dass der Kleine nach ihm benannt werden soll. Zacharia, der Herr gedenkt. Elisabeth widerspricht. Sie weiß, dass Gott den Namen Johannes, Gott ist Gnade, für dies Kind vorgesehen hat. Zacharias bestätigt das der zweifelnden Verwandtschaft. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und seines heiligen Bundes gedacht, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ein starker Retter, der dem Herrn vorangeht und ihm den Weg bereitet. Der Herr, der seines Bundes gedenkt, was im Namen Zacharias, wir hörten es, schon anklingt. Und der das Volk Israel mit der Erfahrung des Heils beschenkt in der Vergebung der Sünden. Das klingt zunächst, als sei Johannes der Messias. Auch was der Engel verkündet hatte, scheint darauf hinzudeuten. Er wird groß sein vor dem Herrn, und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird das Herz der Väter wieder den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit führen und so das Volk für den Herrn bereit machen. Aber auch wenn einige Theologen es für möglich halten, dass Johannes und Jesus als zwei Messiasse in Konkurrenz standen, geht für den sorgfältigen Leser anderes aus der Verheißung hervor. Denn der Messias ist kein Prophet des Höchsten, sondern die Propheten weisen auf den Messias hin. Der Messias ist anders und höher als die Propheten. Zwar sollen später die Emmaus-Jünger über Jesus sagen, er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Aber das sagen sie eben, bevor sie den Herrn wirklich erkennen. Jesus wird ihnen antworten, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und damit ganz klar zwischen Prophet und Messias unterscheiden. Vor allem aber sagt Johannes selbst, dass er nicht der Erwartete ist. Er nennt sich nicht wert, ihm, Jesus, die Schuhe aufzuschnüren, also einen niedrigen Sklavendienst an ihm zu tun. Und der Engel sagt mehr als das oben Zitierte. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Johannes ist also die Kraft des Elia verheißen, des Propheten, der laut 2 Könige 2 in den Himmel entrückt wurde und von dem der Prophet Maleachi sagt: Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen muss. Johannes der Täufer ist also in gleicher Weise vom Heiligen Geist begnadet, wie jener Prophet, der in den Himmel erhoben wurde, der in der Endzeit als Mahner wiederkommen wird und der gemeinsam mit Moses als Vertreter des alten Bundes bei Jesu Verklärung anwesend sein wird. Er tritt auf, kurz bevor Jesus umherzieht, predigt und heilt, vor dem Tag des Herrn, also vor den heiligen 3 Tagen, die die Kirche liturgisch als einen Tag versteht, deutlich vor Kreuzestod, Grabesruhe und Auferstehung des Herrn. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Sein Geist wurde stark, knapper kann man die günstige geistige und geistliche Entwicklung nicht beschreiben. Der Antrieb zum Erstarken des menschlichen Geistes ist aber immer der Heilige Geist. Der junge Mann, der schon im Mutterleib fromme Zurückgezogenheit und göttliche Begeisterung kennengelernt hat, zieht sich in die Wüste von Judäa zurück, die unwirtliche, von Wadis durchzogene Landschaft zwischen Jerusalem und dem Toten Meer, zwischen dem Zentrum des Lebens und dem vollständig unbelebbaren Gebiet, mit schroffen Hängen bis zum Jordan. Und dort, nahe dem lieblichen Fluss in der Wüste, lebt er in äußerster Askese. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. So heißt es bei Markus im 3. Kapitel. Johannes trägt und isst, was in der Wüste eben zu haben ist. Er versteht Kleidung und Nahrung ausschließlich als körperliche Notwendigkeit. Den Körper irgendwie bedecken und erhalten, mehr will der von Anfang an so Geisterfüllte nicht. Er ist Asket, nicht um der Askese willen. Wahrscheinlich sieht er die Askese auch nicht als Mittel zum Zweck der größeren Geistlichkeit, sondern er interessiert sich schlicht nicht für Essen und Kleidung. Er ist in einer Weise von Gottes Geist erfüllt, dass normale menschliche Interessen keinen Raum mehr in ihm finden. Wüste bedeutet nicht nur Kargheit, sondern auch unabgelenkten Blick ins Weite, Licht und, das bestätigen viele, die in der Wüste unterwegs waren, eine Schärfung der Sinne, vor allem des Gehörs. Bei Johannes ist das Gespür für Gottes Stimme von Anfang an besonders ausgeprägt. Hier wird es noch stärker. Er ist mit Gott allein, hört auf ihn, ist von Licht umgeben und von nichts abgelenkt. So vorbereitet kann er Gottes Ruf und Auftrag wahrnehmen. Und dieser Auftrag hat es in sich. Schon ehe der Auftrag ganz präzise wird, hören viele dem Prediger zu. Sie hören, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Eine Endzeiterwartung liegt in der Luft. Man hört gerne darüber predigen. Die Leute kommen in Scharen, aus Jerusalem, aus Judäa und der Jordangegend. Johannes lebt vor, was er in dem göttlichen Auftrag vernommen hat. Er ruft zur Buße auf, zur Umkehr um jeden Preis. Und er ist selbst ein lebendiges Zeugnis dieser Umkehr um jeden Preis, auch den des eigenen Lebens. Aber der Geist bewegt Johannes nicht zur Nettigkeit. Das Himmelreich ist nahe, ja, das haben sie gehört, aber das mit der Umkehr nicht, dann muss er deutlicher werden. Zu ihm kommen wirklich alle, Zöllner, also verachtete Kollaborateure mit der Besatzungsmacht, und die auf Gesetzestreue bedachten Pharisäer stehen nebeneinander am Jordan. Johannes legt los, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Betretene Mienen. Jeder fühlt sich direkt angesprochen von diesem wilden, hageren Mann. Der steht am Jordanufer, die Füße im Wasser, schaut fordernd in die Menge. Ein städtisch elegant gekleideter Zöllner fasst sich ein Herz, geht zu ihm, spricht zu ihm leise mit gesenktem Kopf. Der Täufer hört ernst und aufmerksam zu, legt dem anderen eine Hand auf die Schulter und führt ihn in den Fluss. Das Wasser geht beiden bis zur Brust, der Täufer legt dem anderen nun beide Hände auf den Kopf, drückt ihn unter das Wasser, lässt ihn wieder los. Die Menge schweigt irritiert. Der Zöllner taucht wieder auf, hustet, spuckt Wasser, strahlt über das ganze Gesicht, und auch der strenge Täufer lächelt weich. Beide gehen an Land. Der Mann geht in seinen nassen Sachen aufrecht und lächelnd durch die Menge. Jemand spricht ihn an. Was ist das? Was hat er mit dir gemacht? Der Zöllner schaut ihm direkt in die Augen. Das ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden, und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Dann geht er fort Richtung Jerusalem. Plötzlich jubelt die Menge los, jemand ruft Messias, aber Johannes wehrt ab. Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Was Johannes hier über das Tun des auferstandenen Jesus Christus sagt, über das Pfingstgeschehen und das Endgericht, kann er naturgemäß nicht aus sich selbst wissen. Wieder erfährt er den Einfluss des Heiligen Geistes. Es spricht sich rasch herum, dass da ein Bußprediger ist, der ganz verschiedene Menschen überzeugt. Fromme und bibelkundige Männer wollen es genauer wissen. Aus Jerusalem schicken sie zu ihm Priester und Leviten. Die Männer aus dem Stamm Levi sind Gott in besonderer Weise geweiht. Sie haben ministrierende Aufgaben im Tempel, ohne Priester zu sein. Das Priesteramt ist den Aaroniten vorbehalten. Diese sollen herausfinden, ob jener seltsame Mann der Messias ist oder der Prophet Elia, der in der Endzeit wiederkehren soll, oder sonst ein Prophet. All das fragen sie und verneint der Täufer. Da fragten sie ihn, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesagt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das rituelle Tauchbad begründet die Jüngerschaft. Es ist ein in verschiedenen Strömungen des Judentums bekannter Ritus, aber erst bei Johannes und später bei den Christen nicht mehr wiederholbar, sondern einmalig. Die Pharisäer sind vertraut mit einer Art Taufritus und verbinden ihn mit dem endzeitlichen Glauben. Beim Evangelisten Johannes lesen wir: Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordans, wo Johannes taufte. Einer nach dem anderen geht nun zu Johannes, bekennt seine Sünden, lässt sich im Jordan untertauchen und besiegelt damit eine geistliche Verbindung mit dem Täufer. Es spricht sich herum, dass hier wirkliche Umkehr möglich gemacht wird. Johannes predigt weiter in seinem harschen Tonfall. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Auf die strengen Worte folgen ganz einfache Anweisungen. Mit den Armen teilen, nicht korrupt und nicht gewalttätig sein, nicht erpressen, sich begnügen mit dem, was einem von Rechts wegen zusteht. Er sagt nicht etwa den Zöllnern, sie dürfen nicht mehr für die Römer arbeiten. Er schickt auch die Soldaten, vermutlich Juden, im Dienst des verhassten Herodes, der als König eine Armee unterhält, nicht ohne eine gute Antwort fort. Er predigt Umkehr, hört die Bekenntnisse an und tauft. Das ist seine Aufgabe. Umkehr und Taufe sind beide zur Vergebung der Sünden nötig. Das Schuldbekenntnis und der Wille zum Neuanfang werden mit einem Ritus bekräftigt, der nicht nur reinigend ist, sondern an das Ertrinken, an den Tod erinnert. Der Geist gibt Johannes ein, vollkommen radikal zu sein, unbequem, scheinbar sogar tödlich, denn das Untertauchen im Jordan dürfte für viele zunächst wie ein Ertrinken gewirkt haben. Und nicht nur Zöllner, Pharisäer und andere aus dem Volk, wohl auch einige bloß Neugierige und Sensationslustige kommen an den Jordan. Bei Matthäus heißt es, zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, lass es nur zu. Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, »Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.« Der geisterfüllte Täufer und der vom Geist gezeugte Messias begegnen sich sicher nicht zum ersten Mal, sie sind ja nahe Verwandte. Vermutlich haben sie als fast gleichaltrige Kinder miteinander gespielt. Eine spanische, spätbarocke Porzellanfigur zeigt den kindlichen Jesus, der einen Bocksprung über Johannes macht. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sie eine Realität abbildet. Als Erwachsener ahnt Johannes wohl schon, dass sein Cousin etwas Besonderes ist. Hier am Jordan weiß er, dass Jesus weit über ihm und jedem anderen steht. Dies Wissen kann er nicht durch Lernen erlangt haben, es wird ihm durch den Geist offenbart, eben den Geist, der nach der Taufe bestätigt, was Johannes ahnte. Jesus ist Gottes Sohn, er ist der, dessen Schuhe zu schnüren Johannes nicht würdig ist und der doch um der Gerechtigkeit willen von ihm getauft werden will. Tags darauf begegnet Johannes ihm wieder und versteht nun, wiederum durch den Heiligen Geist, den Sinn der Taufe Jesu, die Aussage des Heiligen Geistes. Er wendet sich an die Umstehenden, deutet auf den herankommenden Jesus, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Jesus kommt sowohl in der Geburt als auch im öffentlichen Auftreten nach Johannes, ist aber als ewiger Gott vor ihm. Er wird die Sünden tilgen als Opferlamm. Dies begreift Johannes in einem Augenblick. Er bekennt, auch ich kannte ihn nicht, obwohl er ihn als seinen kleinen Cousin ja sicher gekannt hat, aber ohne zu wissen, wer Jesus eigentlich ist. Ihm war schon klar, dass er tauft, um auf den kommenden Messias hinzuweisen und ihm den Weg zu bereiten, aber dass dieser Jesus der Messias ist, erkennt er erst jetzt zweifelsfrei, da ihm der Zusammenhang zwischen Jesu Taufe und der himmlischen Stimme nun bewusst wird. Johannes der Evangelist schreibt weiter über Johannes den Täufer. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Und weiter lesen wir. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Johannes weiß, dass seine Arbeit getan ist. Er zeigt seinen Schülern den Messias und die folgen ihm. Hier ist kein Konkurrenzkampf erkennbar, vielmehr reines Vertrauen. Die Schüler des Johannes vertrauen dem Täufer, als der ihnen sagt, der da ist das Lamm Gottes. In dieser Aussage schwingt mit der eigene Rückzug. Johannes sagt damit auch, um jeden Zweifel zu beseitigen, ich, Johannes, bin es nicht. Er lässt die beiden ungehindert Jesus nachfolgen, er nimmt sich selbst zurück. Matthäus, Markus und Lukas berichten, dass Jesus sich nach seiner Taufe in die Wüste zurückzieht. Wir dürfen annehmen, dass die neu gewonnenen Jünger Jesu von ihrem Meister zunächst nur kurz unterwiesen werden und ihn dann ziehen lassen müssen und treu 40 Tage lang auf ihn warten. Sie sind dem Täufer in die Wüste gefolgt, von ihm zur radikalen Umkehr bewegt und dann auf den Messias hingewiesen worden. Der vom Heiligen Geist erfüllte Johannes hat sie begeistert, so sehr, dass sie auf sein Wort dem Messias folgen und dessen Zeit in der Wüste wartend hinnehmen. Johannes begnügt sich nicht damit, die Zöllner und Pharisäer und wer sonst noch zu ihm an den Jordan kommt, zu mahnen und auch anzufahren. Johannes tadelte auch den Tetrarchen Herodes wegen der Sache mit Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all der anderen Schandtaten, die er verübt hatte. Deshalb ließ Herodes Johannes ins Gefängnis werfen und lud so noch mehr Schuld auf sich. So steht es bei Lukas. Herodes Antipas, der Sohn des Herodes, der den Kindermord von Bethlehem veranlasst hatte, hatte seine Ehefrau verstoßen und seinem Bruder, die Frau Herodias, ausgespannt. Was der Täufer ihm daraufhin gesagt hat, ist nicht überliefert, aber es dürfte im Tonfall nicht freundlicher als Schlangenbrut gewesen sein. Dazu gehört zweifellos Mut, auch wieder ein Wirken des Heiligen Geistes, denn man weiß von Herodes, dass er Menschen, die ihm nicht passen, beseitigen lässt. Aber erst auf Herodias Betreiben wird Johannes eingesperrt. Herodes ist hin und her gerissen. Er will diesen Unbequemen loswerden, fürchtet sich vor dem Volk, das den Täufer als Propheten ansieht, und fürchtet sich auch, wie Markus schreibt, vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gern zu. Auch im Gefängnis ist Johannes noch so vom Geist ergriffen, dass er zumindest zeitweise das Gewissen des Herodes berühren kann. Er erlebt allerdings auch Zweifel. Matthäus berichtet, Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Jesus stellt klar, aus seinen Taten und Worten ist erkennbar, dass er der Messias ist. Unmittelbar darauf sagt der Herr über den Täufer, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Jesus bestätigt, dass Johannes der Vorläufer ist und ein großer Heiliger, aber doch nicht mehr als ein Mensch. Herodias erreicht schließlich durch eine List, dass Johannes gewissermaßen als Partygag enthauptet wird. Aber der Geist Gottes, der ihn erfüllte, ist ewig. Durch ihn hat Johannes gelebt und gelehrt und schon im Mutterleib den Herrn erkannt. Den Geist hat Johannes auf Jesus Christus ruhen sehen. Der Geist hat ihm seine eigene Bedeutung und seine Kleinheit als Mensch vor Augen geführt. Und der Geist gab ihm Mut und Treue zu Gott.
Johannes der Täufer, um den ging es heute im Katechismus mit Claudia Sperlich. Claudia Sperlich ist Übersetzerin, Schriftstellerin und Bloggerin. Ihre Bücher und Publikationen haben wir natürlich im Infofeld zu dieser Sendung vermerkt. Ihre Neuübersetzungen lateinischer Hymnen, ihre eigenen Dichtungen, ihre Sonette, auch ihre Erzählungen in dem Band Die Befreier oder auch ihre mittelalterliche Novelle Archipoeta, der Erzdichter. All das finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung und natürlich auch beim Hörerservice sind diese Angaben hinterlegt. Eine Leseempfehlung, die Bücher von Claudia Sperlich und natürlich auch ihr Blog Katholisch Logisch. Dass es diese Sendung als CD und Podcast gibt, versteht sich von selbst. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.